DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute mit folgenden Themen: Einblicke ins Innere, Versuche mit gläsernen Mäusen.
Es gibt zum Beispiel solche Mausatlanten, die im Internet frei zugänglich sind, teils anatomisch, strukturell, aber auch teilweise schon mit Antikörpern, und die werden von vielen benutzt und das reduziert dann auch sicherlich den Umsatz an Tieren, die da verwendet werden.
Wie und woher bekommt ein Arzt eigentlich Informationen über die neuesten medizinischen Entwicklungen und Medikamente?
Es gibt ein Beispiel gegen Herzinfarkt vor vielen Jahren in den USA, wo durch zigtausend Patienten zu Tode gekommen sind, weil eine entscheidende Studie nicht publiziert war.
Eine neue Droge, sie heißt Yaba und ist vor allem in Bangladesch im Umlauf. Mit Röntgenstrahlen und mit Computertomografien können Wissenschaftler schon so einiges im Körper von Lebewesen sehen. Knochenbrüche, Tumore, krankhaft veränderte Organe. Noch besser aber könnten die Forscher sehen, wenn sie durch die Haut hindurch direkt in unser Innerstes sehen könnten. Wie durch eine Glashülle quasi. Bei Mäusen ist das möglich. Das Prozedere ist ziemlich schaurig und die Versuchstiere überleben das natürlich nicht. Aber die Wissenschaftler hatten bei ihren Versuchen einen in jeder Hinsicht glasklares Ziel vor Augen. Mehr dazu von Josephine Mosch.
Eine gläserne Maus? Wohl eher eine merkwürdige Vorstellung. Doch genau das ist die Idee des Neurowissenschaftlers Ali Ertürk. Sein Forschungsteam am Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung der LMU München hat eine neue Methode entwickelt, mit der man in die ganze Maus hineinblicken kann.
Hier sehen Sie eine unserer durchsichtigen Mäuse, die wir hergestellt haben. Man kann tatsächlich überall durch die Muskulatur und auf die dahinterliegende Körperhälfte sehen. Und sogar die Knochen sehen ziemlich durchsichtig aus, fast wie Glas. Das Gewebe ist ein bisschen gelblich, weil etwas Blut zurückbleibt.
Die Maus ist tot. Nach Betäubung haben ihr die Wissenschaftler eine Spritze ins Herz gegeben. Was haben sie aber danach mit ihr gemacht? Sie haben Lösungsmittel durch den Körper gepumpt. Dadurch wird sie transparent und...
Sie ist ein bisschen kleiner als eine Maus, die man in einem normalen Labor sehen würde. Der Grund ist, dass sie schrumpft auf etwa die Hälfte oder ein Drittel des ursprünglichen Volumens. Man sieht, wie schmal der Rumpf ist.
Dass die Maus schrumpft, ist Absicht, damit sie unter das Mikroskop passt. Außerdem muss sie leuchten, also die Eiweißstoffe, die interessant sind. Zum Beispiel in Nervenzellen. Was man daran erkennen kann, erklärt Ali Ertürk an einer Computersimulation.
Das hier ist ein 3D-Scan durch ein bestimmtes Segment der Neurone. Hier sieht man die Neurone und das hier sind Mikroglia, Immunzellen des Gehirns. Wenn man Gewebeschnitte hiervon macht, kann man das Netzwerk der Zellen nicht sehen. Mit der neuen Methode haben wir die Möglichkeit, das wirklich riesige Netzwerk zu erkennen.
Den ganzen Körper durchblicken. Anstatt nur einen Ausschnitt. Diese Methode könnten Wissenschaftler auch nutzen, um zu klären, wie Krankheiten entstehen. Besonders dann, wenn es um Krankheiten geht, die nicht auf das Gehirn begrenzt sind, sondern Nerven im gesamten Körper betreffen. Ulrich Diernagel, Leiter des Schlaganfallforschungszentrums an der Charité Berlin.
Ein schönes Beispiel war damals die Frage der Prionen. Da war ja auch die Frage, wie kommen überhaupt diese missgefalteten Eiweiße letztlich ins Gehirn und machen dort diese schrecklichen Veränderungen. Und dort hat man mit anderen Methoden herausfinden können, dass das eben über periphere Nerven teilweise gehen kann, dass das auch Immunzellen im Körper involviert und dass es über Immunzellen dann an peripheres Nervengewebe oder ans Rückenmark herankommt und dann ins Gehirn aufsteigt. Mit so einer Technik könnte man das möglicherweise schneller und direkter zeigen.
Auch andere neurologische Erkrankungen könnten mit der Methode besser erfasst werden. Zum Beispiel Schlaganfall und Demenz. Oder degenerative Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Amyotrophe Laterale Sklerose. Ein schweres Krankheitsbild, an dem auch der Physiker Stephen Hawking leidet. Aber auch neuropsychiatrische Krankheiten wie die Schizophrenie oder Sucht.
In all these cases.
In all diesen Fällen verändert sich die Struktur des Gehirns. Nervenzellen im Gehirn sind wie Telefonkabel oder elektrische Kabel, die durch das gesamte Gebäude verlaufen. Sie vernetzen alles miteinander.
Die Leuchtsignale sind also umso deutlicher, je weniger der Hintergrund stört. So ähnlich, wie wenn man Sterne sehen will. da ist es auch am besten, wenn die Nacht ganz schwarz ist. Eine gläserne Maus klingt makaber. Die Methode hat aber auch einen Vorteil für die Mäuse selbst. Wenn man die Aufnahmen von der gläsernen 3D-Maus digitalisiert, braucht man weniger Tiere für Tierversuche.
Es gibt zum Beispiel solche Mausatlanten, die im Internet frei zugänglich sind, teils anatomisch, strukturell, aber auch teilweise schon mit Antikörpern. Und die werden von vielen benutzt und das reduziert dann auch sicherlich den Umsatz an Tieren, die da verwendet werden.
Eine durchsichtige Maus könnte jedenfalls in vielen Bereichen der Forschung nutzen. Insbesondere dann, wenn ein zentrales Organ und ein peripheres System eng zusammenhängen, wie zum Beispiel Gehirn und Nerven oder Herz- und Blutgefäße.
Die Methode scheint tatsächlich für alle Gewebeformen tauglich zu sein. Und das ist ja das Schöne an so einer Methodenbeschreibung. Er stellt eine Methode vor, die letztlich jetzt die Fantasie der anderen Wissenschaftler anregen wird und sie werden sie dann in den interessierenden Fragestellungen anwenden. Da wird sicher einiges kommen.
Das Beste, was da kommen kann, sind Forschungsergebnisse, die sich dann hoffentlich auch irgendwann auf den Menschen übertragen lassen. Aber woher wissen denn nun unsere Ärzte, welche neuen Therapiemethoden es vielleicht für die Patienten gibt? Sie können ja schließlich nicht alle Studien lesen, noch nicht einmal die, die in ihren Fachbereich fallen. Birgit Magira ist der Frage nachgegangen. Wie kommen neue Therapien zum Arzt?
Es gibt Wissenschaftler, die kommen zu dem Ergebnis, dass es etwa 85% sind der wissenschaftlichen Studien, der biomedizinischen Forschung, die eigentlich Müll ist, die nicht verwertbar ist, weil sie nicht die richtigen Fragen stellt, weil die Methodik nicht richtig ist und weil die Ergebnisse nur unvollständig publiziert werden oder gar nicht publiziert werden.
Gerade die gezielt nicht veröffentlichten Forschungsergebnisse sind eine große Gefahr für Patienten, bestätigt auch der Medizinstatistiker Gerd Antes. Er leitet das Cochrane-Zentrum in Freiburg und überprüft, sortiert und bereitet Gesundheitswissen interessenunabhängig auf. Auffällig sei, dass viele Studien eine große Wirksamkeit neuer Arzneimittel oder Behandlungstechniken belegen sollen. Dass eine neue Methode nutzlos sein oder sogar Schaden anrichten kann, wird nicht so gern gehört und gelesen, mit teils dramatischen Folgen, so Antes.
Es gibt ein Beispiel gegen Herzinfarkt vor vielen Jahren in den USA, wo doch zigtausend Patienten zu Tode gekommen sind, weil eine entscheidende Studie nicht publiziert war. Das heißt, man hat Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass man Patienten mehr schadet als nützt, einfach weil die Studien nicht zu sehen waren.
Ein weiterer Grund, warum wichtiges Wissen auf dem Weg zum Patienten verschütt geht, ist, es wird von Forschern zwar veröffentlicht, von Ärzten aber nicht gelesen. Das ist manchmal ganz banal, so die Erfahrung des Cochrane-Chefs.
Große städtische Krankenhäuser, 800 Betten, haben keine Zeitschriften für ihre Ärzte, weil sie an dem Ende anfangen zu sparen, weil sie glauben, das ist nicht so wichtig.
Ein paar hundert Euro kann so ein Zeitschriftenabo für Ärzte im Jahr schon kosten. Eine zu starke Orientierung am Geld verhindert auch anders vernünftige Behandlungsentscheidungen. Längst ist nachgewiesen, dass zum Beispiel 80% aller Röntgenaufnahmen bei Rückenschmerzen überflüssig sind. Genauso wie viele Hüft- und Knieoperationen. Das ist bekannt. Aber das Röntgengerät war teuer und eine Nicht-Operation lässt sich schlecht mit der Krankenkasse abrechnen. Und dann verhindern noch allzu menschliche Gründe eine bestmögliche Therapie, sagt Ina Kopp. Sie ist selbst Ärztin und Professorin für medizinisches Wissensmanagement und sie weiß, auch Ärzte sind Gewohnheitstiere.
Jeder von uns weiß, wie schwierig das ist, die Neujahrsvorsätze tatsächlich umzusetzen. Das heißt, es sind ganz persönliche Gründe, Festhalten an Erfahrung, auch vielleicht positiven Erfahrungen, die man gemacht hat, Rückmeldungen von Patienten.
Und auch die Patienten haben ja ihre Vorurteile im Kopf. Teuer ist besser als billig, neu ist besser als das Althergebrachte und eine Therapie, für die man eine komplizierte Maschine braucht, die muss toll sein. Dagegen stehen die sogenannten Leitlinien. Sie sollen den Ärzten helfen, die jeweils nachgewiesen sinnvollste Behandlung zu finden, so der Medizinstatistiker Antes.
Zum Beispiel, was mache ich gegen Schmerzen? Dann möchte ich entweder die beste Tablette nehmen oder vielleicht Akupunktur oder auch vielleicht nur einen warmen oder einen kalten Verband. Und das ganze Spektrum, das wird dann arztgerecht aufbereitet in sogenannten klinischen Leitlinien. Und wenn die gut gemacht werden, dann haben die auch einen Patiententeil.
Das heißt, auch Patienten sollen Zugang haben zu wissenschaftlich fundierter Information. So können sie gezielt nachfragen, mitreden und mit dem Arzt gemeinsam eine Entscheidung treffen. Udo Ehrmann ist Sprecher eines Verbandes für Prostatakrebspatienten. Weil Operation oder Bestrahlung nur bei einem Teil der Betroffenen nötig sind und diese Behandlungen außerdem schwere Nebenwirkungen haben können, wäre es wichtig, dass die betroffenen Männer von ihren Ärzten gut aufgeklärt werden. Werden sie aber oft nicht.
Wir haben dann auch eine Umfrage gestartet in den Selbsthilfegruppen, ob sie die Patientenleitlinie kennen. Den Ärzten wird ja empfohlen, auf die Patientenleitlinie hinzuweisen, sie zu empfehlen oder auszuhändigen. Und das haben nur 5% der Selbsthilfegruppenmitglieder bestätigt. Also die neu zu uns kamen, kannten die Patientenleitlinie nicht.
Viele wichtige Informationen dringen also gar nicht bis zum Ende der Forscher-Arzt-Patientenkette durch. Deshalb wünschen sich die Qualitätskontrolleure im Gesundheitswesen noch mehr Zusammenarbeit, mehr Reden und für die Patienten mehr Fragen. Auch einen zweiten und zur Not einen dritten Arzt.
Jahr für Jahr steigt die Zahl der Drogentoten in Deutschland um etwa 10%, so der Drogen- und Suchtbericht 2016. Zu den bekannten und gefährlichen Drogen kommen immer wieder neue hinzu. Und die verbreiten sich meistens ziemlich schnell. Eine neue Droge hat im Moment Hochkonjunktur in Bangladesch. Sie heißt Yaba und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, wann sie auch hier in Europa auftaucht. Aus Bangladesch, Silke Dietrich.
Der Motorrad-Rikscha-Fahrer glaubt, Touristen an Bord zu haben. Täglich fährt er durch die Straßen von Cox Bazar, der größten Stadt am längsten Strand der Welt. Auf die Frage, ob er die Droge Yaba kenne, fragt er zurück, welche Qualität wir denn bräuchten. Er könne die Pillen im Wert von 50 Cent oder 3 Euro besorgen. Ein Zimmer, wo wir die Droge in Ruhe rauchen könnten, koste auch nur 1 Euro pro halbe Stunde. Egal, wen wir fragen, Ladenbesitzer, Apotheker oder Passanten, jeder hier weiß, wie und wo man die kleinen pinken Pillen besorgen kann.
The only business in Teknaf is Yaba. That is the only business I know.
Das einzige Geschäft hier in der Provinz, das läuft, ist der Deal mit den Yaba-Pillen, sagt Fahad Kamal. Seit 3 Monaten ist er in Cox Bazar in einer Entzugsklinik. Er habe schon 12-Jährige gesehen, die das Zeug rauchen würden, genauso wie alte Menschen. Arme Lkw-Fahrer, die wach bleiben müssen, oder seine reichen Klassenkameradinnen, die abnehmen wollen.
So, this thing is really many destroying our culture, you can say.
Das Zeug zerstört unsere Gesellschaft. Wenn du einmal abhängig geworden bist, kommst du nicht mehr alleine davon los. Ich habe es geraucht, weil ich dachte, ich käme bei den Mädchen besser an. Ich kam mir so mächtig vor, aber das Zeug macht dich auch wütend. Ein Abhängiger, der aggressiv ist und sich mächtig fühlt, das ist einfach super gefährlich. Im Süden von Bangladesch hat die Polizei im letzten Jahr Pillen im Wert von über 14 Millionen Euro beschlagnahmen können. Hier gibt es die meisten Drogenabhängigen im Land. Denn die südlichste Provinz in Bangladesch liegt an der Grenze zu Myanmar. Dort werden die Pillen produziert. Sind die Drogen einmal über die Grenze gelangt, werden sie durch das ganze Land geschmuggelt. Über 30 Millionen Yaba-Pillen hat die Polizei im letzten Jahr in Bangladesch beschlagnahmt. Das sei doch ein Erfolgszeichen, sagt Mainuddin Khan, ein lokaler Polizeibeamter in Cox Bazar. Die Situation ist so gut wie möglich unter Kontrolle, sagt er. Wir, die Polizei, nehmen die Dealer fest, die Grenzkontrolleure erwischen die Schmuggler. Alle unsere Kräfte ziehen hier an einem Strang. Umgekehrt könnte man sagen, niemand weiß, wie viele Pillen von den Behörden unentdeckt bleiben. 70% aller Süchtigen im Land sind von Yaba abhängig. Der Konsum der Pillen ist in den letzten 5 Jahren enorm gestiegen, um 2500%. Und scheinbar will niemand etwas an der Situation ändern, sagt Didarul Rashtem. Er ist der Leiter der Entzugsklinik in Cox Bazar.
The parliament member.
Selbst unsere Abgeordneten stecken in den Drogengeschäften mit drin. Und keiner denkt darüber nach, was das für unser Land bedeutet, wenn hier alle abhängig sind. Darüber macht sich keiner einen Kopf. Und tatsächlich hat die Polizei im Frühjahr bei einem Politiker im Süden des Landes über 100.000 Pillen entdeckt. Er stand, ausgerechnet, an der Spitze der Jugendorganisation seiner Partei.
Das war's für heute zu Medizin und Gesundheit. Nächste Woche geht's bei uns um Wissenschaft. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.